Moin und herzlich willkommen zu einer ganz spontanen Podcast-Folge hier direkt am Volksparkstadion. Mein heutiger Gast ist Christian Hoch. Christian, herzlich willkommen hier beim HSV.
Ja.
Hi. Erzähl doch mal kurz, was du hier die Woche gemacht hast.
Ich habe die Woche HSV-Berichterstattung gemacht, um ein bisschen reinzuschnuppern. Rautenperle für einen Scholle die Urlaubsvertretung gemacht, der sonst sich in Griechenland. Ja, und jetzt sitzen wir hier schon unweit des Volksparksfestes. Das ist ja morgen, die Saisoneröffnung des HSV. Rechts das Volksparkstadion, das Ungetüm, und links hier die Bierbänke. Also da fließt, glaube ich, das ein oder andere Bierchen morgen. Wird bestimmt ein schöner Tag. Und wir müssen jetzt noch ein bisschen arbeiten.
Richtig. Was hast du denn die Woche hier so erlebt beim HSV? Kannst du mal deine Eindrücke schildern? Also die Trainingswoche ist ja jetzt zwei Wochen vor, oder beziehungsweise die letzte Trainingswoche vor der Generalprobe gegen Anderlecht. Wie hast du die Mannschaft wahrgenommen?
Achso, ich dachte jetzt, du meinst persönlich.
Ja, nee, also jetzt vom HSV, weil du hast ja den HSV beobachtet.
Also, ich muss sagen, was mir imponiert hat, war Dieter Hecking auf dem Trainingsplatz. Das war natürliche Autorität, das waren echt, der hat jede Aktion kommentiert. Also ich glaube, der ist jetzt nach jeder Trainingswoche ist der heiser. Aber das hat mir gut gefallen, weil er hat die Spieler aufgemuntert, das war positiv. Natürlich hat er auch mal einen Spruch fallen lassen, hier, jetzt lass ihn laufen, jetzt grätsch mal rein. Das hat mir sehr gut gefallen. Was ich vom HSV bisher gesehen habe, ist, dass so wie die Mannschaft jetzt zusammen ist, dass ich nicht glaube, dass das so schon reicht für den Aufstieg. Es kommen natürlich viele, die sagen, das ist jetzt Schwarzmalerei, das ist jetzt nur die Vorbereitung, aber hier legst du den Grundstein. Und das Testspiel gegen Rügen Bergen, das habe ich mitverfolgt, das 4:1 gegen die Oberligisten, das war überhaupt nichts. Und da haben ja vermeintlich die Leute gespielt, die ja eigentlich sich hätten straffen müssen, um Chancen zu bekommen für die erste Elf. Das heißt, das war die zweite Reihe, vermeintlich. Das waren hinterher auch Spieler, die durchaus Ambitionen haben, auf Einsatzzeiten zu kommen, auch von Beginn an. Und da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Im Training gab es Phasen, die mir gut gefallen haben, wo Intensität drin war, wo viele Kommandos drin waren. Papadopoulos ist da vorangegangen. Aber auch Phasen, wo ich gesagt habe, vielleicht mal ein bisschen die Zügel anziehen. Vielleicht lag es an der Trainingssteuerung, vielleicht war jetzt das die Woche, ich war jetzt nicht die ganze Zeit dabei, vielleicht, du hast da wahrscheinlich noch ein paar mehr Eindrücke als ich, vielleicht war das jetzt auch die Woche wegen des Spiels am Samstag, wo man gesagt hat, wir machen mehr Inhalte, mehr Automatismen am Ball und weneger Kraftbolzen, ist ja vielleicht 9 Tage, aber gut, vielleicht hätte es ein bisschen mehr Intensität sein können. Ja, das zusammengefasst sind so die ersten Eindrücke, die ich habe.
Ja, und sonst drumherum, ich meine, du hast jetzt mal so eine Woche HSV-Alltag erlebt, wie es hier so abläuft, mit Medienterminen, mit Presserunden, mit Trainingseinheiten, mit Informationen, die man auf dem Trainingsplatz bekommt von irgendwelchen Kibitzen, die manchmal mehr wissen als die Presse. Was hast du hier so aufgeschnappt?
Also, wenn man ins Training in Bochum geht, dann kann man meistens fast mit ein, zwei Kollegen vielleicht oder fast auch mal alleine mit dem Trainer sprechen. Das geht hier nicht. Es sind so.
Noch ist es der große HSV.
Ja, in der Hinsicht auf jeden Fall. Es sind auch viel mehr Fans da. Ja. Ich glaube, jetzt hier bei der ersten Einheit, es sind Sommerferien am Montag. Ich glaube, es waren 350 da. Es waren beim Test 250 da gegen den Oberligisten mal eben. Das ist schon nochmal eine andere Welt, das muss man sagen. Und das sagen auch Spieler, die hier hinkommen, wenn sie dann da von der Treppe runterkommen vom Stadion auf den Platz. Was ist denn hier los? Was machen die alle hier? Das muss ja da auch abgesperrt werden. Dann werden Autogramme geschrieben, ganz viele Fotos. Das heißt, das dauert erstmal 15 Minuten länger, bis du unter der Dusche bist, glaube ich, auch für die. Das ist schon was anderes. Und natürlich, gut, Pressetermine nach dem Spiel und so, das ist ja alles gleich, wie bei allen Vereinen. Aber war natürlich spannend, das mal so zu erleben jetzt und auch mich so ein bisschen reinzufuchsen hier. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Ja, bin gespannt. Vielleicht müssen wir dem einen oder anderen Zuhörer nochmal erklären, wer du eigentlich bist. Damit haben wir gar nicht angefangen, Stimmt. Weil ich das schon als selbstverständlich vorausgesetzt habe. Christian, erzähl doch mal, wer du bist, was du machst und wo du herkommst.
Ich rede ja prinzipiell gerne nicht so gerne über mich, das lasse ich eigentlich immer andere machen. Aber okay.
Da kommst du jetzt nicht drum rum, da musst du jetzt einmal durch.
Ja gut, okay, du forderst mich. Ja, Christian Hoch hast du schon angesprochen. Ich komme aus dem Pott, gebürtig, Gelsenkirchen, wunderschöne Gelsenkirchen. Berichte da über den FC Schalke 04 und den VfL Bochum. HSV verfolge ich aber schon lange und immer wieder aus der Ferne. Auch ab und zu mal hier. Schöne Stadt, wunderbar. Großer Verein. Das
genügt. Klingst du fast wie ein Spieler.
Das genügt vielleicht. Du merkst, ich rede nicht so gern über mich. Was soll ich dir erzählen?
Nee, dann mache ich die Fragen ein bisschen konkreter. Ja. Du bist ja gerade sozusagen am Höhepunkt deines Studiums, wenn man so sagen kann, weil du schreibst ja gerade deine Bachelorarbeit, du möchtest später, oder du hast ja schon sehr, sehr viel gemacht, vielleicht kannst du mal erzählen, was du jetzt in diesem Sommer schon gemacht hast, so aus der journalistischen Ebene betrachtet.
In diesem Sommer war ich bei der U21-EM in Italien für Funke Sport, die deutsche Mannschaft da begleitet bei der EM. Erstes größeres, sag ich mal, internationales Turnier. Das war schon mal richtig geil, das hat richtig Bock gemacht. War zwar heiß und war zwar anstrengend, da rumzufahren. Mhm. Sonst mache ich viel Radio, ein wenig Fernsehen, ein wenig online. Du weißt es selber, wir sind auf allen Kanälen, müssen wir mittlerweile präsent sein, die Mediengeneration. Die Trennung ist eigentlich gar nicht mehr, ich bin jetzt der Print-Journalist, ich bin bei manchen Kollegen vielleicht noch, ich bin jetzt der Radio-Journalist, eigentlich sind wir alles. Wir machen eigentlich alle Kanäle, jetzt sitzen wir beim Podcast hier, den ganzen Tag vorher schon Social-Media-Kanäle bedient, dann schreibst du noch was, einen Blog oder was auch immer oder einen Artikel, wir machen eigentlich alles. So, ja. Das so würde ich auch beschreiben, ich bin überall und nirgends.
Ja. Nochmal kurz zu deinem Alter. Wie alt bist du? Das wissen die meisten wahrscheinlich auch noch nicht.
Ich bin Jahrgang 98, 20.
20,
ich werde 21.
Also wenn man sagt, du bist Nachwuchsjournalist, würde man dir jetzt nicht wehtun. Oder würdest du schon sagen, bist einen Schritt weiter als Nachwuchsjournalist? Weil bei mir, ich selber weiß das noch nicht so genau, ob ich noch zum Nachwuchs gehöre oder mittlerweile zum etablierten Eisen. Bei dir?
Nein, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Na klar, also... Aber nochmal, ich überlasse die Bezeichnung von mir selber.
Es fährt gerade übrigens der Lamborghini von Papadopoulos dabei, falls man das hören kann, ist ein bisschen lauter. Aber sehr schickes Teil, muss man sagen, oder?
Ja, also auch ein schöner Klang, ist gerade nochmal ein bisschen stehen geblieben, hat sich auch schon mal
angeguckt. Umwelt ist jetzt nicht so das Thema bei Lamborghini, aber so vom Klang her super. Aber nochmal zurück zu uns.
Super Karre, ja.
Ja, super Karre, nochmal zurück zu uns. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Thema Nachwuchs und etablierten Journalismus.
Du möchtest
ja unbedingt auch da rein, also das ist dein Berufswunsch, Journalist zu werden. Ja. Hast du denn...
Da würde ich fast sogar sagen, dass ich mache ja nichts anderes im Moment schon als Journalismus. Klar, Studium, aber das ist auch Journalismus. Mhm. Da würde ich vielleicht schon sagen, dass ich das mache und natürlich, aber klar, muss ich mich noch etablieren, das ist vollkommen klar. Das wäre auch vermessen, wenn ich jetzt sagen würde, ich komme jetzt mal hier hin und mache hier mal alles ratzeputz. Das würde ich niemals machen. Und die Bezeichnung hast du jetzt schön formuliert, dann lassen wir die doch so.
Okay, ne? für den Moment.
Für das Thema genau. Andere über mich reden, gerne.
Bis auf weiteres, Nachwuchsjournalist. Was ist denn während des Studiums? Ich meine, das haben ja auch viele der Kollegen genau den gleichen Weg auch bestritten. Was ist dir während des Studiums und was ist dir in der Praxis dann aufgefallen, so an Unterschieden, was man im Journalismus so, was man für eine Erwartung hat von Journalismus und was tatsächlich die Realität dann ist?
Boah.
Das ist eine ganz, ganz schwierige, Frage.
Du bist gut. Erwartungen im Journalismus. Ich bin da reingegangen und da hat sich nichts verändert mit einem enormen Ehrgeiz, mit einer gewissen Leidenschaft auch dafür, weil ich wusste das eigentlich immer. Ich kann erstens nichts anderes, das muss ich ganz klar sagen. Ich kann kein Mathe, ich kann kein Physik, ich kann kein Chemie, also ich kann gar nichts, womit man Geld verdienen kann.
Und deswegen bist du dann im Journalismus gelandet, wie wir alle. Genau. Ja, klar.
Trotzdem habe ich da übertrieben Bock drauf, weil es ein Job ist, der enorm abwechslungsreich ist. Natürlich hast du auch Tage, wo du sagst, boah, jetzt kotzt mich alles an. Aber im Grundprinzip hat sich da nichts verändert. Erwartungen, es ist schon verwunderlich gewesen, wie krass sich dieses Ding einfach jeden Tag gefühlt ändert. Also wo ich angefangen habe, kann ich glaube ich schon behaupten, dass Social Media zum Beispiel ein Feld war, was fast ohne Regeln war. Und das ist jetzt ja auch schon anders. Es gab ja hier in Hamburg jetzt den Fall, dass da Social-Media-Seiten, dass da Fotorechte zum Beispiel eingefordert wurden mit Rechnung. Das gab es vor 3 Jahren nicht. Sowas verändert sich. Also du darfst in Social-Media nicht alles machen. Du musst viel mehr Social-Media auf einmal machen. Das heißt, die Ausspielkanäle verlagern sich darauf. Wir gehen viel mehr weg vom Klassischen, wo man eigentlich am Anfang noch auch meines Studiums gesagt hat, so lernt man die Basics, lernt man das Handwerkzeug. Das empfinde ich auch als weiterhin richtig. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn wir mal schauen, diese Social-Media-Welt, die ist noch nicht so erforscht. Und ich glaube, wer jetzt noch denkt, das brauche ich nicht in dem Job, der hat was verpasst. Und der wird auch dann nicht lange da sein. Man muss da auch schauen, dass man die Balance findet. Das habe ich am Anfang auch falsch gemacht. Viel zu viel getwittert und viel zu viel rausgehauen und gar nicht so balanciert. Dass ich ja auch was für meine eigene Berichterstattung und auch manchmal die Kollegen noch was brauchen. Das lernt man. Viele Fehler gemacht am Anfang, aus denen ich glaube, schon ein bisschen gelernt zu haben. Aber ich glaube, ich werde noch Fehler machen, wie wir alle. Jetzt bin ich ein bisschen um deine Frage herumgegangen.
Ja, das ist ja, man merkt ja, du bist Profi. Du bist jetzt komplett drumherum, aber deswegen schieße ich gleich nochmal eine Frage nach. Hast du denn, also ich kann es nur von meiner persönlichen Erfahrung sagen, wenn man einen Blick hinter die Kulissen bekommt, den man ja...
Meintest
ja,
du das?
Achso, ich dachte, unter anderem, ja, ja, natürlich, aber auch, okay. auch was natürlich das journalistische Arbeiten angeht, hat man ja. Man hat ja bestimmte Vorstellungen davon, wie das abläuft, und dann siehst du es mal echt und stellst ein paar Unterschiede fest. So war das bei mir auch. Und ja. ich persönlich kann über meine Zeit sagen, wenn man so hinter die Kulissen schaut, dann verändert sich irgendwann auch so der Blick. Bist du schon über diesen Punkt oder guckst du auf den Fußball immer noch mit einer gewissen Begeisterung wie noch vor 5 Jahren?
Jetzt weiß ich, wo du hin wolltest. Das hast du in der Frage nicht formuliert.
Mhm. Also. Das ist mein Fehler dann. Alles gut. Da bist du mir voraus als Radiomoderator.
Ja, das ist immer so eine Sache. So, dann weiß ich, wo du hin wolltest. Über den Punkt bin ich raus. Mhm. Ich mache mal das Beispiel, habe ich dir ja vorhin auch schon erzählt. Als Kind stellst du dich an den Trainingsplatz, sammelst Autogramme von deinen Idolen im Fernsehen und kriegst kein Wort raus. Du kriegst kein Wort raus, weil du so ehrfürchtig bist, dass die da stehen. So, und jetzt bist du Journalist, jeden Tag beim Training dabei, so, und die laufen jeden Tag an dir vorbei. Ja, dann ist das irgendwann einfach, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, und das ist ja dann auch einfach Alltag, Beruf, Routine ein wenig. Es kommt eine gewisse Routine rein, und natürlich der Blick auf den Fußball verändert sich in dem Sinne, es ist nicht alles Glanz und Gloria. Das muss man ganz klar so festhalten. Es gibt da Sachen, die einen sprachlos machen, die natürlich jetzt auch...
Was denn? Kannst du mal direkt mal einhaken. Was hat sich denn sprachlos gemacht in der Zeit?
Wie man teilweise auch von Vereinsseite in seiner Berichterstattung nicht unter Druck gesetzt wird, aber wie dann doch Anrufe kommen und dann gesagt wird... Oder ich das auch von Kollegen höre und dann gesagt wird, hör mal, ja, alles schön und gut, aber sie müssen auch das und das bedenken. Also, dass man da...
Also die Einflussnahme von Verantwortlichen auf die Berichterstattung.
Aber ich hätte gedacht, man ist freier tatsächlich in seiner Berichterstattung. Professionelles Zusammenspiel, gut. Es ist mir manchmal dann teilweise
zu abhängig. Wo ist der Druck größer? Ist der Druck größer von Vereinsseite aus? Oder ist der Druck letztendlich dann größer aus von deinem Auftraggeber, eventuell von Auftraggebern, die sagen, wenn wir dies und jenes machen, kriegen wir das und das Interview nicht, deswegen lass uns lieber was anderes machen. Hast du diese Erfahrung auch
schon gemacht? Diese Fälle, ich persönlich tatsächlich noch nicht, aber ich habe sie von im engsten Umfeld mitbekommen. Und da wird es dann schwierig, weil was machen wir? Wir machen Journalismus, wir machen dann keine PR. Und ich verstehe beide Seiten, aber ich als in meinem Verständnis noch, vielleicht ändert sich das ja noch, ich bin ja auch noch jung, da ist es dann schon so, dass ich mich frage, boah, sowas müssen wir doch jetzt mal raushauen. Das hat so einen Mehrwert, wieso machen wir das nicht? Und da stecken, glaube ich, noch so viele Dinge hinter, die ich noch gar nicht so weiß, warum das so ist, die es aber schwierig machen. Ich glaube, das ist ein Zusammenspiel. Ich kann nicht sagen, das ist da größer und das ist da größer. Das sind zwei Druckfaktoren, die auf dich als Journalist einwirken, die dir deine Arbeit manchmal schwer machen. Und es ist ja schon so, dass Leute manchmal auch Kollegen auf Twitter, User oder was auch immer, dich dann in deiner Arbeit ja auch kritisieren.
Kenne ich gar nicht.
du bist da vielleicht...
Nee, völlig unbekannt, dieses Feld.
Und da fehlt da auch das Verständnis von, dass man sich hier schon auch Dingen auseinandersetzt, schon manchmal unter Druck. Ich komme manchmal bei Tagen nach Hause, Trainerentlassung Domenico Tedesco. Komm, jetzt gebe ich dir dein Beispiel.
Schalke.
Ja.
Nur um das
genau.
Ja, bei
Schalke. Das, ja. Ich bin ja, aus Hamburg.
Hier wechselt der Trainer auch häufig, deswegen kann man schon mal beim eigenen Verein durcheinander kommen. Deswegen nochmal der Hinweis, dass es war Schalke, also Tedesco bei Schalke.
Das war im März und Tedesco war ja als Heilsbringer nach der Vizemeistersaison gefeiert worden. Und durch unterschiedlichste Gründe ist es dann dazu gekommen, dass es der Tag war, wo eigentlich jedem klar war, jetzt könnte er wirklich fliegen. Das war nach dem 7:0 gegen Manchester City, was Schalke verloren hat in der Champions League. So, und ich war dann ab 7 Uhr da auf dem Trainingsgelände und es ging dann bis 7 Uhr. Und dann trotzdem stehst du da, erzählst dann aber immer wieder dasselbe in der Radioschalte, was auch immer, weil du nichts Neues durchsickerst, weil du trotz, auch näher heißt in diesem Fall nicht, dass du Informationen dann auf einmal bekommst, weil dann schottet sich eigentlich jeder ab. Du kannst nur durch Beobachtungen glänzen und manchmal bist du am falschen Ort. Trinkst dann vielleicht ein, zwei Wasser, isst vielleicht eine Currywurst, aber sonst bist du so im Tunnel in dieser Arbeit, dass du nach Hause kommst und wie ein nasser Sack ins Bett fällst. So, und da müssen wir dann mal reden, wird das auch adäquat bezahlt teilweise? So, ich kann jetzt von mir behaupten, ja, für meine aktuelle Situation war das alles tipptopp. Ich will da niemandem irgendwas vorwerfen, das ist alles super. Ich bin noch Student, das kann ich, das ist alles super. Aber es gibt genug Beispiele, vielleicht kennst du das auch, wo man dann sagt, steht das jetzt überein? Sind die Preise nicht hier kaputt? Wird nicht zu viel gespart?
Also das Problem ist ja grundsätzlich, begleitet uns wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre durch unsere Karriere, wenn wir im Journalismus bleiben, dass wir wahrscheinlich immer damit zu kämpfen haben werden, wie werden wir eigentlich dafür bezahlt, für das, was wir tun. Also auf der anderen Seite auch noch die Frage, aber die sich daran anschließt, ist, wenn man sich jetzt zum Beispiel, du hast ja gerade ein schönes Beispiel genannt mit dieser Kritik dann, die man von Lesern und so weiter bekommt. Man stellt sich dann ja auch häufig die Frage, gibt es für das, was ich mache, eigentlich ein Interesse? Oder wollen die Leute eher so eine Art von abgespeckte PR-Version, so wie es der Verein halt nach außen gibt, immer irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen, alles positiv. Manchmal hat man doch den Eindruck, wenn man diese Arbeit macht und über die sozialen Kanäle Rückmeldungen bekommt, also mir ist es sehr häufig so ergangen, dass ich den Eindruck hatte, die Leute wollen eher so eine Art von Journalismus in Anführungszeichen. Was dann aber wieder zur Frage führt ist, haben wir eigentlich alle dasselbe Verständnis davon, was Journalismus eigentlich leisten muss? Was ist denn deine Definition?
Meine Definition ist davon, dass wir dafür da sind, um einen Verein zu kontrollieren, jetzt als Sportberichterstatter. Eigentlich machen wir es ja sogar für die Fans. Wir sind ja eigentlich das Sprachrohr also Sprachrohr soll jetzt nicht PR-lastig klingen, aber wir sind ja eigentlich der Vermittler von Informationen und auch derjenige, der vor Ort ist, um den Fans auf Missstände, den Fan aufmerksam zu machen, zu sagen, das läuft falsch, das läuft vielleicht richtig. Dass der Fan ist ja eigentlich auf uns angewiesen, Informationen zu bekommen. Nicht mehr so stark, weil der Verein das auch viel streut. Und nein, wir haben nicht dasselbe Verständnis, weil es kommt oft die Frage oder die Kritik, so kann ja nie Ruhe in den Verein kommen, wenn ihr das nur und so macht. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Wenn es Dinge gibt, die schlecht laufen, können wir nicht sagen, aber ist ja alles halb so wild. Das geht nicht. Und man spricht ja im Journalismus auch immer davon, Angst vor dem Publikumsverlust. Deswegen müssen wir mal was Schönes schreiben. Das sehe ich anders. Das geht nicht. Wenn wir nichts Schönes zu schreiben haben, dann dürfen wir das auch nicht machen.
Aber, du hast es ja gerade auch genannt, wir haben ja auf der Medienseite ein finanzielles Problem, also zumindest als Zeitung,
als Portal.
Wir
müssen natürlich Geld machen überall.
Und dann ist ja aber auch, dann stellt sich ja die grundsätzliche Frage, wo du das Zitat gerade genannt hast, irgendwie Angst vor Publikumsverlust. Wenn du aber dein Publikum vergraulst, indem du denen Dinge transportierst, die sie gar nicht hören wollen, was machst du dann? Wie wird eine Entscheidung zum Beispiel in deinem Fall oder aus Fällen, die du beobachten konntest, wie wird das dann entschieden? Also was macht man denn dann? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, du wärst jetzt Chefredakteur und müsstest jetzt entscheiden, wir bringen eine Geschichte, wir sitzen ja hier gerade beim HSV, wir bringen eine Geschichte über den HSV, die im Zweifel zu der einen oder anderen Veränderung führen kann, vielleicht zu einer Entlassung führen kann oder sonst was, weil da zu viele Dinge aufgedeckt werden, die nicht an die Öffentlichkeit sollten eigentlich. Aber auf der anderen Seite hast du dann das Publikum, das sagt, ich will das eigentlich alles gar nicht wissen. Was macht man dann? Oder was sollen wir dann machen?
Tja, also im Sinne, wir sind dafür da, wir haben natürlich Leute über uns. Und vielleicht.
Aber wir sägen am eigenen Ast mit dieser Haltung dann, oder?
Ja, und wir haben vielleicht noch nicht die Perspektive des Chefredakteurs, deswegen ist das schwierig, aber der ist dann natürlich manchmal in der Position zu sagen, wenn wir das jetzt bringen als Medium und der Verein das sieht und dann ist die Leute entlassen, dann haben wir aber mal richtig Probleme und dann lassen wir das mal lieber.
Haben wir dann aber freie Presse? Also das ist eine ganz schwierige Frage, aber ist das dann wirklich die Definition von freier Presse, dass wir sagen, wir veröffentlichen das, was wirklich auch veröffentlicht werden muss?
Wir müssen ja mal da weg davon zu sagen, dass wir alles richtig machen im Journalismus.
Ich will mich
hier auch nicht als der Erklärer und der schon alles weiß darstellen. Das ist ja auch de facto nicht so. Das ist dann natürlich in gewisser Art und Weise nicht frei. Natürlich bist du nicht so frei, wie man denkt oder wie ich auch dachte am Anfang. Das ist klar.
Da sind wir ja wieder bei meiner Frage, also zur Erwartung und zur Realität.
Genau, das kann man schon sagen. Da fällt man das eine oder andere Mal auch auf die Schnute.
Ja.
Und hat mal zwei, drei schlechte Tage zu Hause und sitzt dann da und sagt, scheiße, hab ich denn da gemacht oder habe ich jetzt wirklich was falsch gemacht oder sind das Einflussfaktoren? Da manchmal durchzusteigen, da komme ich zu einem Punkt, den ich ansprechen wollte. Die Leute müssen dann auch mal verstehen, das ist hier auch Arbeit. Das ist jetzt hier nicht, dass wir Jux und Dollerei machen und nur schöne Tage haben. Das ist nicht so.
Das ist auf keinen Fall. Also auch die Arbeitsbelastung und der Druck im Journalismus sind natürlich auch hoch. Und die Konkurrenzsituation, wenn man sich das dann anguckt.
Eine Sache noch.
Ja.
Du hast gerade gesagt, Leute interessiert viel mehr PR-Geschichten oder was auch immer. vielleicht gar nicht nur PR-Geschichten, sondern Transfergeschichten in dieser Phase. Ich habe mal ein Interview gemacht mit einer Frau, die mutmaßlich sexuell vergewaltigt worden ist, sein soll. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich den Konjunktiv richtig ausdrücke, ist doch schon später, in der Schalker Nordkurve. Es hat sich jetzt vorweg herausgestellt, dass die Staatsanwaltschaft sie wegen Lüge angezeigt hat. Trotzdem, erstmal geht man ja davon aus, diese Frau erzählt die Geschichte, die stimmt. Müssen wir. Wir haben auch dann erstmal auch die Unschuldsvermutung gegenüber den Leuten, die sie anklagt.
Genau, man stellt es ja erstmal dar, was dort überhaupt an Anklage Seite 1, erhoben
Seite
2, wird.
So, genau, ganz die zitieren, klassische nicht eigene Meinung. Arbeit. Genau. Und das habe ich dann getwittert, das Interview, und auch geteilt, weil ich dachte, hey, das ist doch, unabhängig von diesem Fall, ist das doch vielleicht ein Thema, sexuelle Belästigungen, Männer-Frauen-Welt im Stadion. Weil ich glaube, dass das schon ein Thema ist in den Kurven hier, in den Stadien. So, dann habe ich das getwittert. Ja, dann hatte 2 Likes, was auch immer. Und dann, überspitzt formuliert, 2 Stunden später machst du eine Transfermeldung mit oder Vertragsverlängerung mit 70 Likes. Und da habe ich mich dann schon gefragt, manchmal so, boah, was willst du mit deiner Arbeit eigentlich machen?
Also wenn du hoch hinaus willst, dann müsstest du jeden Tag Transfer-News raushauen, auch wenn sie im Zweifel gar nicht stimmen. So? Naja, also das ist ja, wir diskutieren ja hier gerade ganz offen und ich bin ja auch gespannt, was der ein oder andere vielleicht dazu auch noch sagt von den Zuhörern. Aber die Einschätzung kann ich auch teilen. Also Transfer, Sommer, irgendwelche News, irgendwelche Namen gehen natürlich deutlich eher durch die Decke, als wenn du mit einem komplexen Thema kommst, was jetzt zum Beispiel HSV, da kürzlich einen Text darüber geschrieben, dass es eine Idee gibt, die Rechtsform zu verändern. Kann man jetzt vielleicht sagen, ist auch ein bisschen schwere Kost für den normalen Fußballfan, der sich jetzt nicht mit Rechtsformen auseinandersetzen will. Aber auch bei dem Thema, was du jetzt gesagt hast, wird irgendwie eine Frau angeblich vergewaltigt oder angeblich irgendwie sexuell belästigt und es interessiert die Leute irgendwie nicht so, dann fragt man sich schon, wo ist das Interesse eigentlich?
Vielleicht lag es auch an meiner Verbreitung. Weil es poppte dann an einer und anderer Stelle schon auf und es wurde auch zitiert, es war dann schon ein Thema, was dann nach aber 1-2 Tagen so verschwindet und diese...
Aber den gleichen Eindruck, den du jetzt über dieses Thema geäußert hast, hatte ich auch über das Thema Football Leaks zum Beispiel, das Buch. Also ich hatte
hörst du fast gar nichts mehr drüber. Es ist alles weitergelaufen, so wie es...
Genau, also man hat ja nicht den Eindruck, dass es jetzt Konsequenzen gab, man hat nicht den Eindruck,
dass
die Leute...
Ja, doch schon, also es waren...
Also Konsequenzen im Sinne von... So,
dass Leute sich vom Fußball
abwenden. Also so signifikante Konsequenz, dass man sagt, das hat das Interesse am Fußballsport insgesamt erschüttert.
Gar nicht erschüttert. Nichts. Natürlich ist die Branche ein bisschen aufgerüttelt gewesen. Und es gab ja auch von Funktionäre, gab es ja da durchaus auch Verfolgungen. Aber so wie es dargestellt wurde, was der Whistleblower bezwecken wollte, um den Menschen den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, im Fußball ist nicht alles sauber. Ich glaube, das wissen die jetzt. Trotzdem wird es weitergeguckt. Und trotzdem läuft alles weiter.
Aber vielleicht auch mit anderen Augen. Also ja, ich glaube schon...
Naivität ist schon ein Stück weit zurückgegangen, also auch bei mir selber. Bei dir vielleicht ja auch.
Wenn man dein Twitter-Account verfolgt. Vielleicht, man weiß es nicht. Also, das sollen die Zuhörer entscheiden.
Ja, genau. Also bei mir ist sie auf jeden Fall zurück und das hatten wir ganz am Anfang. Vielleicht, das stimmt schon, das Bewusstsein ist zurückgegangen. Auch ja, Thema Doping... Hajo Seppel 2014, Staatsdoping. Ich glaube schon, dass die Menschen das dann, okay, ja, jetzt haben wir mal einen richtigen Fall und jetzt haben wir mal richtige Berichterstattung. Und sie also, wissen das, aber trotzdem läuft es ja so weiter.
Ne? Also für die Vereine selber sind die Konsequenzen noch nicht so gravierend, das muss man ja festhalten. Die Leute gehen zwar hin, aber ich glaube, wie wir es gerade schon festgestellt haben, vielleicht mit einer anderen Haltung. Also viele gehen vielleicht mit einer Haltung dahin, dass sie sagen, naja, ich traue dem ganzen Braten nicht mehr so. Wobei, es ist ja nicht das erste Mal in der Geschichte des Profifußballs, also Football Leagues, ist ja nicht die erste Episode des Profifußballs, wo man sagen kann, es wurden jetzt mal Missstände aufgedeckt. Und da kommen wir jetzt eigentlich auch zum Hauptthema, was ich eigentlich mit dir besprechen wollte. Jetzt haben wir schon 25 Minuten voll gequatscht, aber schreibst ja gerade an deiner Bachelorarbeit. Was ist denn das Thema? Also Bachelorarbeit nochmal für alle, auch Journalisten müssen nochmal eine Abschlussarbeit abliefern, bevor sie dann ihre Urkunde bekommen von der Universität, damit sie einsteigen können.
Ganz so doof sind wir auch nicht.
Ja, also ganz so doof sind wir manchmal auch nicht. Der ein oder andere ist sogar... Doktor oder was auch immer, also es gibt auch unter den Journalisten auch Überflieger und Akademiker, aber wir müssen diesen Weg halt auch gehen. Du bist jetzt gerade dabei, du machst deine Bachelorarbeit.
Doktor werde ich, glaube ich, nicht.
Ich auch nicht mehr.
Da da bin ich, glaube ich, auch zu schlecht in der Bachelorarbeit schreiben.
Im wissenschaftlichen Arbeiten.
So, der praktische Teil, der macht mir Bock, die Experteninterviews, sprechen wir gleich drüber. Aber dieser wissenschaftliche Teil, boah, habe ich mich schwer getan. Mein Gott.
Was ist denn das Thema denn?
Der Arbeit? Thema ist die Social-Media-Berichterstattung über das Thema Doping im Sport. Das heißt, wie kommunizieren, berichten Sportjournalisten auf Social Media über das Thema Doping?
Da hast du dir aber mal ein richtig schwieriges Feld ausgewählt dort, weil erstens Doping. Wenn ich da die Worte der führenden Profis zitieren darf, bringt im Fußball ja nichts. Das ist ja schon mal die Grundthese, deswegen brauchen wir auch nicht darüber zu sprechen.
Ja,
tschüss. Aber du hast dich jetzt dazu entschieden, dir das mal anzugucken. Was ist dir dabei aufgefallen? Was hast du festgestellt bei dem Thema?
Also genau, ich teile das mal in zwei Teile, wie die Bachelorarbeit. Im wissenschaftlichen Teil dachte ich noch so, ja, hier wird erzählt, in Sportredaktionen hat das eine untergeordnete Rolle gespielt bis 2014, bis zum russischen Staatsdoping und der Enthüllung der ARD-Doping-Redaktion. Ja, Recherchekosten, kleine Redaktionen können sich das nicht leisten, zu wenig Redakteure. Das ist immer noch so. Aber spannend und erkenntnisreich wurde es dann eigentlich im praktischen Teil, wo ich mit 8 verschiedenen Sportjournalisten aus ganz verschiedenen Bereichen gesprochen habe, natürlich Doping-Experten, aber auch Vereinsberichterstatter, Wettkampfberichterstatter, ganz viele nette, tolle Kollegen, die ganz unterschiedliche Ansichten haben über dieses Thema.
Wird, um da nochmal einzuhaken, hast du einen Einblick bekommen, ob in anderen Sportarten anders über das Thema Doping berichtet als im Fußball? Ja. Gibt es dort Unterschiede?
Ja, definitiv. Im Radsport, in der Leichtathletik, Olympia.
Hast du eine Erklärung, warum es bei denen ausgeprägter ist als im Fußball? Eigentlich ist es doch naheliegend, oder? Ich meine,
Es ist unlogisch, dass im Fußball Doping statistisch gar nicht stattfindet. Aktuell. Wenn du dir die WADA-Sachen anguckst, die NADA-Sachen, die da kommen, es ist unlogisch, dass im Fußball praktisch kein Spieler homosexuell ist, bis auf einige wenige, die sich trauen, sich zu outen. Und genauso unlogisch ist es, so hat es auch ein Kollege formuliert in der Bachelorarbeit, genauso unlogisch ist es doch, dass Doping statistisch nicht stattfindet. Weil warum ist es im Radsport, warum ist es in der Leichtathletik, warum ist das in jeder Sportart, wieso haben wir auch im Fußball immer mal wieder kleinere Ansätze, die man hört, die man liest, die auch Toni Schumacher, Anpfiff, das Buch, warum packt er das aus, dass es das nicht gab?
Nochmal kurz zur
Erklärung. Dass es das nicht mehr gibt, genauso unrealistisch.
Nochmal kurz zur Erklärung.
Leistungsoptimierung ist im... Ja, dann mach es hier.
Ja, also nochmal kurz zur Erklärung. Toni Schumacher kennt der ein oder andere Fußballfan vielleicht ja noch, früher Nationaltorhüter gewesen, hat damals ein Buch geschrieben, genau über dieses Thema Doping und wurde anschließend vom 1. FC Köln und aus der Nationalmannschaft rausgeschmissen.
Aber das ist doch das Problem. Es wird doch dann teilweise totgeschwiegen.
Beziehungsweise die Leute müssen ja dann mit Konsequenzen rechnen. Also
Es ist natürlich brisant und es ist natürlich auch schwierig, das nachzuweisen, 100%. Und du musst dir ja auch sicher sein, auch im Journalismus. Du kannst nicht sagen, du brauchst ja handfeste Beweise.
Gibt es die denn für den Bereich Fußball? Gibt es im Fußball handfeste Beweise? Du bist ja mit Sicherheit mal die Geschichte durchgegangen, wo mal der ein oder andere dann aufgeflogen ist.
Ja, das ist. Es gibt oftmals Andeutungen. Spekulationen, es gibt Tipps und dann fehlt oft so diese wir berichten einmal darüber, dass es diese konkreten Sachen gibt, was machen wir danach, da fehlt es dann wieder, da verschwindet dann wieder was und das ist dann natürlich ein Problem, weil gehst du dann damit raus? Ich mache eine Gegenfrage mal, weil du befeuerst mich hier die ganze Zeit, nein Spaß.
Du bist ja der Gast, ich bin der Fragensteller.
Du, Spieler X, weißt du, hat zumindest mal die Dopingkontrolle geschwänzt oder wurde irgendwie mal rausgeschleust aus dem Quartier. Du weißt das aus verlässlicher Quelle, hast das doppelt gecheckt. Dann fehlt dir aber, im zweiten Schritt fehlt dir aber, der Beweis, der hat aber auch wirklich gedopt. Oder das ist einfach jetzt nur ein unglücklicher Zwischenstand. Wie gehst du dann damit um? Das ist ja dann eine schwierige Frage.
Das ist ja die Frage vor allem ist es ja die Frage des Zugangs. Kommst du wirklich an die Quellen, um mal herauszufinden, ob jemand gedopt hat? Also wenn jemand eine Dopingkontrolle schwänzt, ist das ja im Grunde genommen auch kein Beleg dafür, dass er wirklich gedopt hat, sondern er war halt einfach nicht da. Insofern ist das, glaube ich, sehr, sehr schwierig bei dem Thema, weil, und das ist ja die Frage, Die Doping-Kontrollen, wer macht die? Was wird überhaupt kontrolliert? Und wie wird das überhaupt transparent irgendwie kommuniziert und veröffentlicht, was dort kontrolliert wird? Weil wenn man jetzt den einfachen Fußballfan fragen würde, was erstmal die Frage, was ist Doping überhaupt? Ja, also wo beginnt denn Doping schon?
Ha. Und für mich beginnt Doping damit, wenn ein Trainer sich nach dem Spiel hinstellt und sagt, boah, ich bin richtig stolz auf Spieler Y, der hat sich reingehauen, der konnte eigentlich nicht, der hat sich 2 Spritzen reingehauen, noch eine Tablette und dann konnte der hier spielen. Müssen wir über Doping reden.
Also das muss man auch sagen, also für viele Fans, sind ja bestimmt viele HSV-Fans auch heute dabei, die uns zuhören. Diese Fälle, wo ein Trainer über Spieler gesagt hat, dass sie nur unter der Einnahme von Tabletten und Spritzen spielen, auch beim HSV immer noch mindestens 2, die heute auf dem Trainingsplatz standen, also mit Bobby Wood und Papadopoulos, bekannt, dass die lange Zeit, auch in ihrer Zeit hier beim HSV, unter dem Einsatz von Schmerzmitteln zum Beispiel.
Jetzt kannst du argumentieren, ja, diese Mittel sind nicht auf der Verbotsliste. Aber ist dieses Rad, was sich da dreht, dass Spieler teilweise, das weiß ich, prophylaktisch vorher, obwohl sie gar nichts haben, Schmerztabletten einnehmen, um weniger Schmerz zu empfinden in Zweikämpfen oder um einfach auch vorzubeugen, weil sie schon so eine krasse Geschichte dazu haben. Ja, wo bewegen wir uns hin? Der Körper ist doch das höchste Gut. Norbert Elgert hat das in seinem Buch geschrieben. Die Gesundheit muss doch über allem stehen. Und dein Körper ist doch das, was du nach deiner Karriere noch hast. Nach deiner Karriere hast du nicht mehr tägliche Aufmerksamkeit, nicht mehr tägliche Presse, nicht mehr Fans, die dich anhimmeln, vielleicht mal ab und zu, du wirst mal TV-Experte. Aber dein Körper, den hast du danach. Und was passiert denn danach? Wir haben doch, Thomas Kisten hat ein Buch geschrieben, Schuss, über die Elf, die 1954 Weltmeister geworden ist in Deutschland. Der schreibt darin, dass Ampullen gefunden worden sind in der deutschen Kabine, nicht sterilisiert. Und ein halbes Jahr oder, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, ist die halbe Mannschaft tot an derselben Krankheit. Zufall? Ich glaube nicht. Und wieso gab es das früher und soll es heute nicht mehr geben? Das ist unlogisch.
Mhm. Also man kann bei dem Thema definitiv festhalten, also wir sind ja auch nicht alle irgendwie jetzt auf den Kopf gefallen, dass wir glauben, dass die medizinischen Abteilungen von Profifußballvereinen oder insgesamt von Profisportlern sich im Vergleich zu 1954 nicht weiterentwickelt hätten. Das heißt, es sind ja durchaus neue Mittel erfunden worden oder neue Mittel auch entwickelt worden. Zum Teil, wir haben das im Radsport mitbekommen, also jeder würde, also wenn ich heute jemanden fragen würde, Radsport, würde er sagen, ja, die nehmen halt irgendwas. So. Über den Fußball sagt man das aber nicht.
Ja, und komischerweise.
Warum, genau. Wie kommt denn das zustande, dass man im Fußball diesen Verdacht gar nicht hat?
Eine Sache noch, bevor ich darauf eingehe. Weltmeisterschaft, ja, für einen Fußballer, der in der Premier League spielt, der, glaube ich, 3 Ligapokale hat insgesamt, der die Meisterschaft hat mit 20 Teams, der dann eine Weltmeisterschaft spielt, der dann vielleicht noch ins Finale kommt. Und von dem trotzdem immer noch erwartet wird, dass der absolutes Vollniveau spielt, dass der überragend spielt, dass der genial ist, dass der 13 Kilometer pro Spiel macht, der dann 2-3 Wochen Urlaub hat. Natürlich sind die alle austrainiert, natürlich achten die professionell, gut, der eine mehr oder der andere weniger, auf ihre Ernährung, auf ihren Körper. Aber das geht nicht normal für die Weltspitze. Das ist meine Meinung. Um die letzten 10% zu bekommen, geht's nicht ohne Leistungsoptimierung an der Grenze und dann auch darüber hinaus teilweise. Und warum es im Fußball nicht so ist? Es war ja auch mal im Radsport nicht so. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass wenn du vielleicht jeden Tag und immer vor Ort bist bei einem Verein oder dann bei der Tour de France jetzt als Beispiel, da hat ein Journalist zugegeben 2007, er wusste von Dopingpraktiken. Herr Scherzer war das jetzt ja auch zugegeben hinterher in der Zeit, meine ich. Er wusste von Dopingpraktiken, er hat nicht darüber berichtet. Ja, weil er sich natürlich keine negative, ja, weil er dazugehörte so ein bisschen. Und vielleicht ist das hier auch so, dass das alles so ein bisschen zu sehr eins wird, wenn du täglich vor Ort bist, wenn du immer darüber berichtest, da wägst du natürlich auch mehr ab. Berichte ich das jetzt, bekomme ich dann keine Infos mehr, bekomme ich dann keine Interviews mehr. Das ist vielleicht ein Punkt.
Also ein Grund, den du jetzt herausstellen würdest, ist, dass man mit negativen Konsequenzen auch als Journalist zu rechnen hat.
Du wenn musst man ja auch deine Familie ernähren.
Richtig, natürlich. So, aber das bedeutet, die negativen Konsequenzen sind so verheerend für einen Journalisten, wenn er sich solchen Themen widmet, dass er im Zweifel dann sich denkt, mein Gott, also ich habe zu Hause Frau und Kinder und wenn jetzt mein Arbeitgeber sagt...
Also Hajo Seppelt kann nur noch mit Bodyguards rumlaufen, habe ich gehört. Nicht nur gehört, der hat sich mit ganz Russland angelegt. Mhm. Die haben immer auf ihn reagiert, die wollten ihn nicht einreisen lassen bei der WM. So.
Kannst du noch mal kurz erklären, für Hajo, die das nicht wissen, wer Hajo Seppelt ist und was er macht?
Hat gemeinsam mit der ARD-Doping-Redaktion im Jahr 2014 offengelegt, dass Russland Staatsdoping betrieben hat, um im olympischen Medaillenspiegel nach vorne zu kommen. Und das war ganz systematisiert, das ist von der Pike auf geplant gewesen. Und die haben 2 Folgedokumentationen gemacht, das war ja ein Blockbuster. Das war ja auch eine richtig adäquate Berichterstattung. Das kann man ja sicher noch alles angucken.
Aber wenn ich mir die Berichterstattung jetzt angucke, also nur ganz oberflächlich, ja, also über dieses Thema, schon einiges an Dokus gesehen oder an Beiträgen gesehen und sonst was, dann habe ich fast immer den Eindruck, dass die Russen dopen, aber die anderen irgendwie nicht.
Ja.
Ist das denn so? Sind nur die Russen vorne im Doping? Dann müssten sie ja auch bei den Vereinen und bei der Nationalmannschaft ja doch erfolgreicher sein. Oder ist jetzt eine komplett falsche Annahme?
Nein, sie waren 2018 im Viertelfinale.
Das war ja schon überraschend, muss man sagen. Für so eine Mannschaft, von der fast niemand bekannt war so als Spieler. Aber hast du auch den Eindruck, dass man bei einigen sagt, ja, die machen das, aber wir machen es nicht?
Genau, diesen Eindruck habe ich auch. Und nochmal, da sind wir wieder beim Punkt, es ist unlogisch. Erklär es mir. Was für einen rationalen Grund gibt es, dass wenn Deutschland an der Weltspitze, was wäre das für ein Aufschrei, wenn Deutschland im Medaillenspiegel in Olympia nicht mehr ganz oben mitspielt? Das tun sie jedes Mal. Deutschland wird doch im Sport immer erwartet, das ist eine Nation.
Ja, richtig. Auch im Fußball hat man bestimmte Erwartungen. Deutschland muss eigentlich immer unter den besten 4 oder 8 Mannschaften sein.
Und die anderen, die oben mitspielen, machen das und wir nicht? Nein, ich glaube das nicht. Und da bin jetzt gerade so ein bisschen in das Thema eingestiegen mit der Bachelor, habe mich intensiv da mal ein halbes Jahr mit beschäftigt und diese Annahme kann nicht sein.
Aber du hast ja auch mit vielen Journalisten ja auch gesprochen im Zuge deiner Arbeit, die sich diesem Thema ja schon mal gewidmet haben.
Also
erstens, was berichten sie denn so über den Alltag, über die Alltagssituation von Profifußballern in Deutschland? Also welche Eindrücke haben die? Wie verbreitet ist das Thema? Also wie verbreitet ist das Thema Doping insgesamt bei Profifußballern?
Hajo Seppelt, der macht ja nichts anderes. Der sagt, er hat schon das Gefühl, dass das auch bei den Berufskollegen ist. Dann fragst du aber die das nicht tagtäglich machen, die sagen, nee, das ist überhaupt kein Thema. Ich sehe das nicht auf Social Media, ich sehe das kaum in den Blättern und ehrlich gesagt nervt mich das auch einfach. Ich will nicht, ein Zitat ist gefallen, den 59. russischen, wieder sind wir wieder bei Russland, russischen Athleten unter weißer Flagge, den möchte ich nicht mehr lesen. Oder den möchte kein Mensch lesen. Wieder beim Thema Publikumsverlust. Ich habe schon das Gefühl, dass manche auch sagen, mein Arbeitgeber bezahlt mich aber gar nicht dafür. Der bezahlt mich dafür, ich mache einen Live-Kommentar, ich mache ein Video, ich treffe mich mit Spieler X. Der stellt mir gar kein Arbeitspapier dafür aus, deswegen beschäftige ich mich damit nicht. Oder ich habe auch Angst, weil wenn dann jemand, den ich anpinkel, will, dass ich einen Unfall habe, dann habe ich einen Unfall. So, und ob ich das brauche, glaube ich nicht.
Das heißt, es geht sogar letztendlich bei der Berichterstattung oder bei den Berichterstattern, also bei den Journalisten, auch um das Thema, ist mein Leben noch gesichert, wenn ich mich solchen Themen widme.
Ja, solche krasse Themen wie Russlands Staatsdoping, natürlich. Also.
Und was ist denn der Eindruck aus Deutschland? Muss man hier in Deutschland auch Angst haben?
Der Eindruck ist hier, dass das nicht gemacht wird. Was mit denen ich gesprochen habe.
Dass
nicht im Fußball nicht gedopt wird.
Wer genau transportiert diesen Eindruck? Die Journalisten selbst oder?
Teilweise.
Okay.
Nicht alle? Aber teilweise ja. Das ist auch, ich will das hier nicht werten, diese Aussagen.
Darum, nee, es geht ja nur um eine Feststellung. Was sagen die einen, was sagen die anderen? Das heißt, es gibt einige, du hast ihn ja gerade genannt, Hajo Seppelt, der ist da führend in dem Thema und es gibt andere wiederum.
Ja, der sagt sogar, das, was wir jetzt zum Beispiel beim HSV machen, ist Journalismus, ist kein Journalismus, das muss es irgendwo auch geben, aber das ist zu wenig. Also, ne, die Vereinsberichterstattung, sagt er zu uns, ist zu wenig.
Was wäre denn noch gefordert, damit das...
Gefordert wäre, dass man sich... Ja gut, er ist natürlich in der konzentrierten Dopingperspektive, aber er sagt, dass man noch mehr hinter die Kulissen blicken muss. Und ich habe darüber mal nachgedacht, da hat er auch nicht ganz Unrecht. So insgesamt gesprochen jetzt, vielleicht gar nicht auf uns persönlich oder auf Kollegen wertend. Ich glaube, da hat er nicht Unrecht, dass es in der Branche lange war, dass man sich ja auch so ein bisschen... Ja, dass man ja auch gewisse Vorteile haben kann, wenn man so ein bisschen dazugehört. Man ja vielleicht auch so ein bisschen abbekommt von diesem Glanz und Glamour.
Das und dann, erleben wir ja jeden Tag und auf unseren sozialen Kanälen.
Und dann,
ne? Also.
Und dann dürfen wir, dann darf man das nicht Journalismus nennen. Und da hat er recht. Dann ist das nicht Journalismus, dann ist das auch eine andere Auffassung, die ich habe. Dann ist das Entertainment, dann ist das dazugehören. So, und dann muss man das so kennzeichnen.
Ist es denn nicht vielleicht auch eine Art von, oder hat das Publikum vielleicht nicht sogar akzeptiert, dass wir hier Entertainment machen und dass diese Erwartung gar nicht an uns?
Ja.
Weil letztendlich muss man doch sagen, also wir haben wenn man sich die Geschichte der Bundesliga nur mal anguckt, ich habe mal, das wusste ich gar nicht, weil wir sind noch beide viel zu jung dafür, aber irgendwie Anfang der 70er oder Anfang, ich glaube es war in den 70ern, gab es mal einen riesigen Manipulationsskandal in der Bundesliga. Daraufhin blieben die Stadien leer.
Nicht nur in den 70ern, 2005 gab es den Heutzer-Wettskandal.
Richtig, den gab es dann, das war dann sozusagen der zweite große bekannte Skandal. Hat aber jetzt nicht so extreme Auswirkungen gehabt. Wir haben im letzten Jahr, wenn ich mich nicht täusche, das erste Mal den Verdacht gehabt, dass Champions-League-Spiele manipuliert worden sind. Roter Stern Belgrad gegen Paris Saint-Germain. 6:1 ist es ausgegangen. Seitdem die Pariser Staatsanwaltschaft den Fall angenommen hat, gibt es keine Informationen mehr dazu, weil sie die nicht rausgeben. Haben sich die Leute nicht vielleicht sogar ein bisschen daran gewöhnt, dass der Sport halt... Ja. Also ist das eigentlich im Endeffekt nichts anderes als Wrestling?
Die Journalisten, auch alle Journalisten, die ich gesprochen habe, haben gesagt... zum Beispiel meine Frage war, hat sich ihre Denkweise nach der russischen Staatsdoping-Berichterstattung, ist ja jetzt auch so ein Fall, der aufgeploppt ist, hat sie sich verändert? Nein, enttäuscht war ich eigentlich schon vorher. Das ist so die Antwort gewesen. Also naiv ist eigentlich keiner mehr und auch kein Mensch mehr. Und trotzdem ist man abgestumpft. Und das finde ich bedenklich. Mhm. Dass man sagt, ich bin abgestumpft, das ist ja eh alles nicht sauber. Aber trotzdem lässt man es ja irgendwie so weiterlaufen. Trotzdem verändert sich nichts. Ich weiß auch gar nicht, kann sich noch was verändern? Ist das schon nicht zu weit?
Die Frage ist ja, wie soll sich das dann verändern und in welche Richtung soll sich dann etwas verändern? Also gibt es eine Möglichkeit... Positiven,
dass es sauberer wird, dass es transparenter alles wird.
Aber dann kommen ja sozusagen auch wieder unsere Branche ins Spiel.
Genau.
Ja? Wir haben, ist gar nicht mal so lange her, einen riesigen Skandal gehabt beim Spiegel.
Relotius,
Relotius, der Fall Relotius, wer sich daran nicht erinnern kann, da ging es darum, dass ein Journalist, der viele Preise gewonnen hat, dem nachgewiesen wurde, dass er bei seinen Geschichten und Reportagen, die er geschrieben hat, halt ein bisschen geflunkert hat. Also der hat halt nicht ganz die Wahrheit oder hat ein paar Dinge dazu hinzugedichtet oder...
War du untertreibst. Also er hat Figuren in seinen...
Ja, das mache ich mit Absicht. Das mache ich mit Absicht, nur mal klar zu machen. Aber auch unsere Branche steht ja im Verdacht, dass sie Teil des Systems ist und nicht über dem System steht, um es zu beobachten.
Ja, ich glaube, auch wenn ich ganz am Anfang stehe, ist meine Meinung auch so... Oder kann ich, glaube ich, schon ein bisschen sagen, dass ich das auch teilweise im Gefühl habe und dass wir uns jeden Tag hinterfragen müssen, ist das gerade richtig, was wir machen? Das tue ich bei mir, das tust du, das muss jeder machen. Und wenn es reicht vielen im Umfeld, es reicht vielen, dann gehe ich mal zum Training, dann gehe ich mal zur PK. Nee, das ist dann nicht Journalismus, da habe ich eine andere Auffassung.
Ja, nochmal kurz zum Doping. Ist denn in den letzten Jahren, die wir ja auch bewusst verfolgt haben in der Bundesliga, irgendwo ein Fall auch mal tatsächlich bekannt geworden, wo man sagen kann, auch in der Bundesliga unter den Top-Spielern wurde tatsächlich manipuliert, um Leistungssteigerungen zu erzielen?
Ja, also liest das Buch Thomas Kistner Schuss. Im Tennissport in Spanien ganz viel, oder meinst du
jetzt? Bezogen auf Fußball in Deutschland. Haben wir beim Thema Fußball in Deutschland eigentlich ein Bewusstsein dafür, dass sozusagen die Anwendung von Doping höchstwahrscheinlich verbreiteter ist, als wir annehmen?
Nee, Bewusstsein haben wir darüber nicht. Hast du Berichterstattung erlebt?
Also ganz ehrlich, nur aus der wirklich ganz oberflächlichen Perspektive kann ich sagen, dass dieses Thema mal vor ein paar Jahren aufgekommen ist. Ja, damit fing ich ja an, mit Mehmet Scholl, dieses Zitat, Doping bringt eigentlich gar nichts und was soll Doping
im Fußball bringen? Ja, aber es geht ja dann nicht um Fälle.
Nee, es geht nicht um Fälle, aber es ploppte einmal kurz auf und wurde dann irgendwie wieder glatt gebügelt, funktioniert im Fußball nicht und das wurde irgendwie auch so akzeptiert. Also ich habe den Eindruck, dass viele Leute akzeptiert haben, Doping bringt im Fußball nichts.
Ja, ist es denn so? Nein, das ist doch ein Trugschluss. Wir sind hier im Feld, wo sich alle Mannschaften angleichen, wo die letzten Prozent rausgeholt werden müssen, damit du einen Vorteil hast. Leistungsoptimierung, wie hat sich das in den vergangenen Jahren entwickelt? Unfassbar. Also es werden ja Pläne aufgestellt, die Spieler sind durchgetaktet, was auch immer. jetzt habe ich den Faden verloren. Die Frage war...
Die Frage ist, sind sozusagen in den letzten Jahren auch mal wirklich tatsächlich Fälle bekannt geworden? Oder hast du im Zuge deiner Recherche mal tatsächlich Fälle auch mitgekriegt oder recherchiert durch die Gespräche mit den Journalisten?
Ich selber nicht, genau. Es ging ja bei mir primär darum, dass Leute... es ging auch natürlich darum, wie kommunizieren sie auf Social Media, was ist ihre generelle Einstellung dazu. Und da hört man den einen oder anderen Fall, der nicht publik geworden ist, weil ich, das hatte ich vorhin schon angerissen, weil ein bisschen was fehlte. Aber ja, die Sachen gibt es. Und das ist doch, also, Entschuldigung, zu sagen, das bringt nichts im Fußball, Entschuldigung, das ist Schwachsinn. Warum kommen denn Spieler nach einer Verletzung so schnell wieder zurück? Thomas Kistner, super Kollege, ich zitiere ihn jetzt nochmal in seinem Buch Schuss. Arjen Robben spielt WM 2010, wahrscheinlich die WM seines Lebens, wobei 2014 war er auch gut. Der kommt dann zurück zum FC Bayern und da wird dann ein großes Loch in seinem Knie diagnostiziert. Und zwei Wochen vorher spielt er noch so eine WM. Ich glaube, dieses Loch wird jetzt wahrscheinlich nicht bei dieser WM aufgekommen sein. Und danach ist er, keine Ahnung, ein halbes Jahr, ein Jahr raus. So.
Und die Frage ist dann eher, stutzig, wie wurde er behandelt, um diese WM zu spielen und sie auszuhalten und auch noch auf einem Niveau zu spielen, das über das Normalmaß
hinausgeht. Und er sagt jetzt auch selber, er hat jetzt vor kurzem die Karriere beendet, er sagt selber, diese ganzen Verletzungen, diese ganze Thematik, die haben mich stutzig gemacht, auch hinsichtlich meiner Gesundheit und Körper. Zufall? Weiß ich nicht.
Aber weißt du, was das Problem ist? Jetzt sind wir wieder beim Thema Medien. Jetzt, wo wir das gerade besprochen haben, könnte sein, dass einer das vielleicht hört und sagt, wir beide unterstellen jetzt Robben, dass er dopt. Das haben wir ja gar nicht getan. Nein. Aber damit, da beginnt ja auch sozusagen die Beeinflussung schon.
Ich kann es ja auch nicht beweisen, ich habe jetzt zitiert.
Ja, genau. Aber das wo wir vorhin drüber gesprochen haben, ist, warum macht man es dann nicht? Weil ganz viele trauen sich das nicht, dieses Thema überhaupt anzufassen. Wenn es dann aber einer macht, dann wird natürlich der Scheinwerfer komplett auf diese Leute geschoben und im Zweifel denen sogar ein paar Dinge angedichtet, die sie vielleicht gar nicht so gesagt haben. Das habe ich zum Beispiel im Zuge der Football Leagues Berichterstattung auch mitbekommen, was Raphael Buschmann und so weiter, die Kollegen vom Spiegel, alles so aushalten mussten an Vorwürfen, an Spekulationen, an Verschwörungstheorien. Wie sind sie an die Daten gekommen? Wie sind sie an den Whistleblower gekommen? Wen haben sie bezahlt? Wen haben sie nicht bezahlt? Und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man als Journalist in der heutigen Zeit, und da schließen wir jetzt auch den Kreis bei unserem heutigen Thema, wenn man sich solchen Themen widmet, geht man auch ein gewisses Risiko ein, dass man selber im Fokus steht und selber im Scheinwerferlicht steht, was man normalerweise ja, also zu früheren Zeiten ja so nicht war. Also es sei denn, man war jetzt TV-Moderator oder TV-Kommentator, stand wirklich vor der Kamera. Mittlerweile ist es aber so, wir sind ja alle transparent zu googeln, wir sind alle irgendwie zu finden. Ja, und wenn einer Bock hat, mich zu finden oder dich zu finden, dann findet er uns auch.
Klar. So.
Das heißt, wir setzen uns auch einem gewissen Risiko aus. Was macht dieses Risiko dann mit uns? Oder was hat das für eine Konsequenz? Was hast du wahrgenommen bei der Recherche da? Also doch sehr viel Angst geprägt, oder?
Ja, klar.
Sehr viel Respekt vor diesem Thema.
Ja, absolut. Auch jetzt, ich überlege bei den Fragen wirklich, was sage ich, was sage ich nicht.
Das ist ja schon eine Einschränkung.
Genau.
Das heißt, du musst dich selber ja schon irgendwie bremsen.
Ja, klar. Weil ich auch ehrlich sagen muss, dass die Bachelorarbeit war jetzt nicht darauf ausgelegt, Dopingfälle herauszufinden, zu recherchieren, sondern wirklich, wie sehen Journalisten das? Aber natürlich bekommt man dann das ein oder andere mit. Und natürlich beschäftigt man sich einfach mit dem Thema intensiv. Und ich finde es hochinteressant. Und ich finde es schlichtweg fatal, dass wir das nicht hier irgendwie mehr thematisieren. Dass das vielleicht ja auch einfach, dass Spieler das ja vielleicht manchmal gar nicht wissen, was ihnen da teilweise auch verabreicht wird. Ob die sich dann nicht einfach in einer gesundheitlichen Gefahr aussetzen. Darum geht es ja dann. Es geht ja nicht darum, dass dann der Wettkampf, klar, das ist auch Betrug. Aber im Prinzip ist doch das viel Schlimmere dann auch, dass die Gesundheit leidet, wenn es denn dann so gemacht wird, was auch immer. So. Und das muss man doch dann auch, da muss man doch gucken, dass man da mal hinblickt. Wir müssen ja noch nicht mal sagen, wir müssen das jetzt unbedingt rausfinden, dass das überall gedopt wird. Das ist ja auch nicht so. Das macht ja nicht, ich will jetzt hier nicht den ganzen Spiel unterstellen, dass das gemacht wird. Aber wir müssen es doch mal überprüfen. Wir können doch nicht einfach sagen, ja, bringt nichts, ist nicht und fertig ab, wir machen das andere.
Und hast du den Eindruck, dass man als Journalist Chancen hat und Zugang hat dazu?
Es ist verdammt schwer. Es ist unfassbar schwer. Wer bezahlt dir die Mittel? Mir hat es noch keiner bezahlt. Also wer macht das in Deutschland so? Es macht Hajo Seppelt mit der ARD-Doping-Redaktion, es macht Korrektiv. Auch nicht in so einer konzentrierten Form. 99% hat Hajo Seppelt gesagt, macht er das? Macht das ja niemand. Und da ist ja auch viel, viel Biathlon, viel, viel Langlauf, Radsport. Fährt man ja auch wenig Fußball.
Also letztendlich, wenn du da das nochmal zusammenfasst, was du an Eindrücken geschildert bekommen hast, kann man sagen, dass das durchaus flächendeckend ist. Also wenn wir sagen, wenn wir grundsätzlich über Profisport sprechen, müssen wir immer auch in gewisser Weise den Verdacht haben, dass eventuell das benutzt wird in viel, also bei vielen ist es ja schon nachgewiesen. Nur bei einigen wird halt darüber gar nicht gesprochen. Das ist ja so im Endeffekt die Erkenntnis.
Ja.
Auch wahrscheinlich, du hast ja vorhin noch das Thema Homosexualität angesprochen, finde ich auch ein mega spannendes Thema. Warum wir
zum Volkspark.
Genau, das schaffen wir jetzt nicht mehr, aber auch ein mega spannendes Thema, warum man es eigentlich im Jahr 2019 dann nicht hinkriegt. Also was ist die Sorge davor, dass man sagt, hey komm, wir tun uns zusammen und sagen, wir sind halt homosexuell. Ja. So? Ich meine, was soll denn passieren? Also was soll im Stadion passieren? Also wenn man scheiße spielt, dann wird man beleidigt.
So oder so.
Und wenn du dann auch aufgrund deiner sexuellen Orientierung auch noch beleidigt wirst, also
ja,
ich möchte mich da gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil vielleicht der eine oder andere sich sehr davon betroffen fühlen könnte. Und das ist auch gar nicht unsere Entscheidung. Das sollen die selber entscheiden. Ja. Die Frage ist nur, was hält die Leute davon ab? Was ist die Konsequenz? Aber dass ein Markt verloren geht, oder? Das ist doch letztendlich geht es doch um Werbekunden. Es geht doch darum, wir sind hier in einer Branche, Sport, wird immer mit sehr viel Männlichkeit und sonst was verbunden. Fällt das dann vielleicht weg? Oder was ist die Überlegung? Warum machen wir es nicht? Oder gehen dann die Fans auf die Leute los? Also wir waren doch heute beide beim Training. Haben wir irgendwie den Eindruck gehabt, dass jetzt irgendwie alle Fans irgendwie mega aggressiv sind? Also das ist doch keine, also doch ganz normale Menschen, oder?
Das sind Familienausflüge.
Genau, da sind ganz viele Familien dabei
Großvater gewesen. Großvater mit seinen Enkelkindern.
Und was würden die darüber denken, wenn jetzt dort einer wäre, von dem man sagen würde,
jeder normale Mensch muss doch denken, ist doch egal.
Letztendlich ist es doch nicht etwas, worüber wir uns jetzt lange unterhalten müssen.
Aber die Frage ist, warum keinen Menschen anders, nur weil er eine andere Sexualität hat, weil er eine andere Hautfarbe hat. Wenn ein Mensch nett zu mir ist, dann behandle ich diesen Menschen nett. Das muss das Normalste der Welt sein. Nur das ist es nicht immer.
Nur das ist traurig. Unterschied ist halt, Doping ist wieder ein anderes Thema, weil da ist es ja ein Betrug am Zuschauer.
Genau.
So. Das ist wieder ein komplett anderes. Das eine ist etwas sehr Persönliches.
Ich setze mich gesundheitlichen Risiken aus.
Genau. Und da ist sozusagen die Erkenntnis, die du gewonnen hast aus der bisherigen Recherche, auch was im Social-Media-Bereich angeht oder insgesamt in der Berichterstattung angeht, wir schweigen das Ding einfach tot. Und hast du herausgefunden, auch von denjenigen, die dir das vermittelt haben, was tatsächlich der Hintergrund ist, warum sich viele Medien nicht trauen, sich diesem Thema zu widmen? Weil sie glauben, dass sie ihr Publikum verlieren?
Ja, eins, zu wenig Zeit dafür. Redakteur, du musst ja beim Doping, musst du ja einen Redakteur für manchmal 3 Monate rausnehmen aus dem normalen Betrieb. Du musst jeden Tag muss eine Zeitung stehen, jeden Tag muss das Radioprogramm befüllt werden. Und dann ziehst du als Lokalredaktion einen Redakteur für dieses Thema und weiß am Ende noch gar nicht, ob es zur Publikation kommt raus, können nicht bezahlen. Zweiter Grund. Angst, dritter Grund. Natürlich auch mal Anzeigen, Partnerverluste. Kohle ist ein Thema. Es ist so viel, was da reinsteckt. Und deswegen ist es ja auch bewundernswert, finde ich wirklich, ziehe ich den Hut, wie das die ARD-Doping-Redaktion macht. Dass sich da getraut wird, das zu machen. Ich glaube sogar, dass wir in Deutschland in der Hinsicht dann sogar auch mit, natürlich machen es auch anderes. Es wird ja auch manchmal auch aufgegriffen, aber es sind dann immer nur Fälle, die hochploppen und dann ist es wieder ein paar Tage später weg. Da sind wir aber im Vergleich zu anderen Ländern, glaube ich, schon relativ gut aufgestellt. Ne? Das müssen wir schon
auch festhalten. Was die Berichterstattung
angeht. Das müssen wir insgesamt schon sagen, weil da findet es dann gar nicht statt. Teilweise woanders. Ne? Also in Deutschland müssen wir auch über Missstände. Nochmal, wir müssen darüber reden. Wir als Journalisten müssen es doch wenigstens mal überprüfen. Wir beide müssten uns doch auch jetzt eigentlich mal hinsetzen, ein Jahr lang, und dann mal nachgehen und gucken, ist das so oder ist es nicht so? Weil noch sind das ja auch viele, oder sind das ja auch Mutmaßungen und Zitate, die wir von anderen haben, machen wir ja gerade. Also eigentlich müssten wir das auch machen. Eigentlich müssten wir das checken, ist das so oder ist das nicht so? Und wenn wir dann zum Schluss kommen, das ist nicht so oder nicht sehr weit verbreitet, dann kann man das ja auch sagen.
Dann muss man
es
auch sagen.
Es geht hier nicht darum, das auf Biegen und Brechen unbedingt rausfinden zu wollen.
Genau.
Darum geht's nicht.
Genau.
Aber wir sind nicht dafür da, Dinge zu schreiben, die man will, sondern die so sind.
Und, aber ja. da ist doch, und das ist dann vielleicht dann hoffentlich mal ein weiterer Gast, der dann noch ein bisschen mehr erzählen kann, was mich auch bei der ganzen Football Leagues Berichterstattung, weil das ist ja genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, nur auf anderen Feldern. Da geht es um Korruption, Manipulation, wie Steuern eingespart werden und so weiter und so fort. So alles so Themen, von denen der normale Fußballfan ja gar nichts mitbekommt, wo wir auch gar nichts mitbekommen, weil wir gar nicht den Zugang dazu haben. Das ist alles jetzt mal transparent geworden. Interessanterweise, vielleicht täusche ich mich aber auch, bei dem Thema Doping war dann auch irgendwo eine Grenze. Also ja. Das wurde da auch jetzt noch nicht so abgegriffen. Aber wir werden es auf jeden Fall verfolgen, weil ich es sehr, sehr spannend finde. Und wenn du fertig bist mit deiner Bachelorarbeit, dann musst du nochmal unbedingt erzählen, ja, was du letztendlich...
Ich hätte Lust, so 3 Stunden, das ist ja ein bisschen philosophisch geworden, darüber zu sprechen, weil ja, das ist ja auch ein Lernprozess und das Thema ist einfach mal überprüfen. Das muss man eigentlich machen.
Ja, und vor allem natürlich auch, weil wir die Haltung oder wir immer noch von der Haltung überzeugt sind, dass in den Bereichen, wo es um so viel Geld geht, wo es um so viel Publikum geht und wo man in Anführungszeichen immer so eine Vorbildfunktion zugedichtet bekommt. Also mittlerweile bekommt ja jeder eine Vorbildfunktion. Wir haben ja auch eine Vorbildfunktion für einige, wo ich sagen würde, also ich bin weit davon entfernt, ein Vorbild zu sein in irgendetwas. Dafür bin ich noch viel zu jung.
Ja,
wir beide noch viel zu jung und so weiter.
Ja,
und
kann gar nicht sein. Ne?
Dazu müssen wir wahrscheinlich selber noch irgendwie 20, 30 Jahre in unserem Beruf sein, um Vorbilder zu sein für andere. Aber auch auf den Fußball bezogen, ganz, ganz viele Funktionen, die tatsächlich als Vorbilder genommen werden. Und wenn man sich das dann anguckt, was die dann machen, also angefangen vom FIFA-Präsidenten runter zum UEFA-Präsidenten, zum DFB und dann in den Verein. Also im Grunde genommen ist ja niemand ausgelassen worden, über den man sagen kann, der Fußballsport ist irgendwie noch sauber, sondern nein, er ist nicht sauber. Er ist ganz tief krank. Er ist sehr krank. Und diejenigen, die ihn gerade behandeln, holen nochmal das Maximum aus ihm raus. Und dann ist die Frage, was bleibt übrig? So. Und ich weiß aus persönlicher Erfahrung, mit welcher Begeisterung ich Fußball geguckt habe. Du guckst immer noch so, in deinen Augen erkennt man immer noch diese Begeisterung manchmal, bei mir ist sie schon weg. Es wird weniger und das meine ich halt. Also das ist ja doch eigentlich, Sport ja immer auch eine Plattform war, um ganz, ganz viele Menschen, auch unterschiedliche Nationen, auch ganz häufig dieses Thema habe ich schon mal besprochen, unterschiedliche Nationen, unterschiedliche Gesellschaftsschichten zusammenzubringen. Aber es gibt ganz, ganz viele, die daran rütteln und das ist eine Entwicklung, die wir definitiv mit großer Intensität auch verfolgen müssen. Und das werden wir auch weiterhin tun. Du hoffentlich auch in deiner Bachelorarbeit und in deiner Berichterstattung. Wenn ihr Christian folgen wollt auf Twitter und jetzt will keiner mehr. Wenn ihr ihm entfolgen wollt, dann wie heißt du bei Twitter?
@c_a_hoch. Komplizierter ging es leider nicht, tut mir leid.
Okay, unbedingt Christian Hoch folgen und auch unbedingt meinem Podcast folgen, der... Wie ihr feststellt,
er hat es gut gemacht, ich wurde echt gefordert.
Genau, er hat auch ein bisschen geschwitzt, aber man muss sagen, mein Podcast kommt aus sehr willkürlich. Ich überrasche euch einfach, dann wenn ich Lust habe und dann wenn ich einen guten Partner habe zum Sprechen, das war Christian heute, der diese Woche da war, dann mache ich es nämlich, weil ich kann es nicht garantieren, dass ich jetzt irgendwie jede Woche einen Podcast aufnehme. Ich weiß auch nicht, ob die Leute jede Woche Bock drauf haben, aber wenn ich einen geilen Gast habe und wenn ich ein geiles Thema habe und ich finde, das Thema war ja gut, vielleicht gibt es ja auch viele, viele Menschen, die das...
Ja,
die das interessiert.
Mich würde auch die Meinung dann auch immer
interessieren. Ja, also unbedingt, liebe Zuhörer, mal eure Meinung dazu kundtun. Auch zu allem, was wir hier besprochen haben. Habt ihr euch Gedanken gemacht über Doping, über Korruption, über sonstige Missstände im Fußball, den ihr ja auch verfolgt und natürlich auch darüber hinaus, nicht nur im Fußball. Und da bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt.
Da muss ein Austausch her, da muss mehr Transparenz rein, da muss mehr Öffentlichkeit rein.
Und wir brauchen natürlich auch die Unterstützung des Publikums.
Das ist auch ganz, ganz anders wichtig. Geht's ja nicht, genau. Und wenn man vielleicht auch dann mal realisiert, dieses Publikum, das geht gar nicht weg, wenn man darüber berichtet, weil die ARD-Doping-Redaktion genießt ja jetzt ein tolles Image und das kommt auch an, wie man sieht. Ja, vielleicht verändert sich dann auch in den Köpfen der Leute, auch bei Medien oben, das Bewusstsein, die Haltung sagt, ach so, das kommt gar nicht schlecht an. Das bringt uns sogar was. So, und das ist natürlich dann das Publikum gefragt, klar.
Also, wir beide wollen die Welt verändern und werden es mit diesem Podcast tun.
Vielleicht sind wir, weil wir noch so jung sind.
Richtig,
vielleicht. Wir
sind noch naiv, wir sind noch blauäugig, aber
man kann es ja versuchen.
Ihr hattet hoffentlich Spaß beim Zuhören und die Podcast-Folge kommt natürlich so bald wie möglich online. Yes. Christian, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Nochmal ganz kurz eine Prognose. Zum HSV, weil wir haben ja beide so ein bisschen Raute im Herzen noch oder in den Augen, auch wenn es in den letzten Jahren ein paar Schrammen abbekommen hat, dieses Verhältnis und diese Leidenschaft. Aber sag doch mal, was dürfen wir denn vom HSV erwarten in der neuen Saison?
Das Abschieds-Plädoyer. Da müssten wir jetzt dann nochmal 50 Minuten
sprechen. Nein, du hast nur noch 30 Sekunden.
Meine Einschätzung aktuell, so reicht's nicht.
Alles klar, gut. Mehr davon hört und seht ihr dann in den nächsten Wochen und Tagen. Die Saison geht nämlich bald los. RSC Anderlecht, Generalprobe gegen Vincent Kompany und dann gegen Darmstadt startet schon die Zweitligasaison am 28. Juli. Ich bin gespannt, Christian ist auch gespannt. Der wird vor allem sehr viel über unsere Mitkonkurrenten aus Bochum und aus dem Pott berichten, also unbedingt auch ein Auge darauf haben. Da gibt es auch immer interessante und spannende Informationen und News. Danke fürs Zuhören.
Jetzt kommen wir auf den Punkt.
Jetzt komme ich auf den Punkt. Ja, das kann ich noch nicht so gut. Das kannst du ein bisschen besser als ich. Danke fürs Zuhören, danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss.
Ciao, ciao.